Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von dem Podcast Data Science mit Milch und Zucker. Heute haben wir Professor Dr. Bertold zu Gast, als CEO und Gründer der Naim AG. Ich denke mal, einige von euch kennen das Produkt schon, deswegen freut es mich sehr, dass er heute zu Gast bei uns ist. Hallo Michael.
Hallo René, freut mich, heute hier zu sein.
Möchtest du dich noch etwas vorstellen oder auch Naim vielleicht nochmal kurz erklären, was es ist oder was dein Werdegang ist? Also du bist ja nicht nur CEO von Naim, sondern warst auch jahrelang Professor an der Universität von Konstanz. Ich denke mal, da hast du auch einiges zu sagen.
Kann ich gerne machen. Also mein Background ist, ich bin Informatiker. Ich habe in Karlsruhe studiert und auch promoviert und war dann lange Jahre in den USA. Habe da auch für eine pharmazeutische Softwarefirma gearbeitet und bin da zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit wirklich echter Data Science sozusagen. Also damals hieß es ja noch Data Analytics. Habe dann 2004 den Lehrstuhl hier an der Uni Konstanz bekommen und habe eigentlich von Tag 1 mit einem kleinen Team das entwickelt, was heute die Naim Analytics Plattform ist. Eine Open Source, visuelles Workflow, No-Code nennt sich das heutzutage, Environment, mit dem sich Datenanalyseprozesse visuell aufbauen lassen. Im Laufe der Jahre ist es dann auch kommerziell sehr erfolgreich geworden und wir haben unser zweites Produkt nebendran entwickelt, was heute der Naim Business Hub ist, was einem Team von Data Scientisten ermöglicht, zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren und eben die Ergebnisse dann auch vielen, vielen anderen in der Organisation zur Verfügung zu stellen, ohne dass man unbedingt selber visuelle Workflows bauen muss. Das ging eine Weile ganz gut nebenher mit der Universität, weil also die Open-Source-Plattform auch sehr forschungsrelevant war, aber früher oder später fängt das dann natürlich an, ein bisschen auseinander zu bröckeln. Ich war dann lange Zeit beurlaubt an der Uni Konstanz, freundlicherweise, und habe mich auf die Ausgründung konzentriert, also in Naim AG. Und das hat dann, irgendwann funktioniert das natürlich nicht mehr. Man hatte so diese Initialidee, dass nach 3 Jahren ist alles gut und die Firma läuft und man geht zurück in Forschung und Lehre, aber am Ende wächst Naim weiter so hochinteressant, dass ich mich irgendwann dann entschieden habe, letztes Jahr die Professur aufzugeben und mich jetzt 100% auf die Naim konzentriere.
Ja, das läuft auch sehr gut, Naim. Ich sehe es bei vielen Kunden in Projekten, wo es im Einsatz ist. Ich denke mal, das ist ein spannendes Tool. Wir gehen dann heute nochmal näher drauf ein. Zunächst nochmal zum Thema. Wir werden in dem Podcast dann das Thema MLOps ein bisschen ausleuchten. Also sagen wir mal, Modell trainieren kann jeder. Das Ganze dann in die Produktion reinzubringen. Schauen wir uns an, was man da machen kann. Auch so ein bisschen die Abweichung vielleicht MLOps von klassischen CI/CD-Pipelines. Was meinst du, ist da momentan, was sind die Vorteile oder warum soll man überhaupt MLOps machen?
Ich denke, das ist was sich in den letzten oder gar nicht mal so lange bei den Leuten so allmählich durchsetzt, dass Datenanalyse, wirklich erfolgreiche Datenanalyse eben nicht ist, ein Modell zu bauen oder einen Report zu bauen und dann ganz erfreut zu sein, mit den Resultaten irgendwas manuell umzusetzen, sondern dass es wirklich darum geht, diese Modelle zu automatisieren und auch automatisch in die Produktion zu überführen. Also insofern, das hast du ja schon erwähnt, gibt es sehr viele Ähnlichkeiten zu CI/CD im Softwareentwicklungsbereich, aber es gibt unserer Meinung nach auch 2 wirklich große Unterschiede, so dass es sich wirklich anbietet, das ein bisschen anders zu machen. Also vielleicht lohnt es sich auch darauf einzugehen, was wir so ein bisschen sehen in der Praxis. Also ich sehe da immer 3 Setups. Also das eine ist wirklich dieser Wilde Westen eher, wo es so die Leute Modelle in die selber kodieren, einen Wrapper drumherum schreiben und das dann irgendwie zum Laufen bringen, als REST-Service oder als eigenständige Applikation. Das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig und überhaupt nicht pflegbar. Und dann gibt es so den alten klassischen Weg, wo das Modell, wenn es dann fertig ist, von dem Data Science Team an die IT geschickt wird und die IT das im extremsten Fall vielleicht nochmal umkodiert in eine völlig andere Sprache, um es dann in Produktion zu schalten, was natürlich es extrem schwer macht, da einigermaßen agil Modelle neu zu trainieren, neue Modelle in die Produktion zu überführen. Und der dritte Ansatz ist der, wo dann irgendwann die Softwareleute daherkommen und sagen, ja, das ist ja Standard-Softwareentwicklung, da machen wir halt einen CI/CD-Prozess drüber und alles ist gut. Und das funktioniert natürlich auch nicht wirklich, weil man im Data Science-Bereich andere Anforderungen hat an das Continuous Deployment.
Was sind dann so die anderen Anforderungen, wenn wir sagen, klar, also ich denke mal, der beste Weg ist wahrscheinlich der dritte oder so eine Mischung. Was sind dann die Anforderungen, was von der CI/CD dann sich unterscheidet und auch um das Modell? Ich denke mal, wichtig ist es auch, Time to Market, das Ganze zu reduzieren, dass man da weniger Aufwand hat, weniger Arbeit. Wie kann man so ein Modell dann am besten deployen? Was macht das ML-Ops dann aus?
Also zum einen ist der eine große Unterschied, den ich sehe, dass ich im Softwareentwicklungsbereich eine Applikation baue, programmiere mit einem großen Team eventuell und genau diese Applikation nachher auch in Produktion geht. Das heißt, bei der Integration, beim Testen geht es darum, diese Applikation zu testen und auch diese Applikation dann hinterher zu deployen und in der Produktion dann zu überwachen, dass sie weiterläuft. Im Data Science Bereich wird sich das Team üblicherweise hinsetzen und baut in unserem Fall einen schönen visuellen Workflow, in anderen Fällen mit anderen Tools, einen Prozess auf, der eventuell Feature Engineering macht, Merkmale aussucht, Attribute aussucht, der Modelle optimiert, Parameter optimiert, vielleicht sogar aus den Modellen dann noch ein paar passende aussucht, die in ein Ensemble zusammenschnürt. Und am Ende geht ja nicht dieser Optimierungsprozess in Produktion, sondern was in Produktion geht, ist das Resultat dieses Prozesses. Also wir nennen das bei NIME ein Production Package, weil ich an der Stelle den Begriff Modell viel zu eng gefasst finde. Weil üblicherweise, es geht ja nicht nur darum, eine Regression oder einen Entscheidungsbaum oder ein neuronales Netz in die Produktion zu stopfen, sondern es geht darum, auch die Datenvorverarbeitung, die eventuell angepasste Datenvorverarbeitung mit in die Produktion zu schieben. Also das ist der eine große Unterschied, dass das, was gebaut wird, nicht in Produktion geht, sondern dass das, was vom Data Science Team gebaut wird, was erzeugt, was dann in die Produktion geht. Und der zweite große Unterschied ist, dass in der Produktion selber geht es natürlich zum einen darum, dass dieses Modell dann läuft und automatisiert immer wieder aufgerufen werden kann, wie auch immer das Deployment genau aussieht. Aber es geht nicht nur darum zu überprüfen, dass dieses Deployment funktioniert, sondern es geht auch darum zu überprüfen, dass dieses Deployment immer noch die Qualität hat, die es zu Beginn hatte. Also das Schlagwort Concept Drift, Model Drift, dass sich eben die Realität ändert und dann mein Vorhersagemodell irgendwann nicht mehr zu dieser Realität passt. Also wenn es Model Drift natürlich auch ein bisschen der falsche Begriff, weil ja nicht das Modell sich verändert, sondern die Realität, die dieses Modell vorhersagen soll, sich verändert.
Ja, also dieser Data Drift, wenn dann die Realität sich ändert, ändern sich die Daten und die Realität. Habt ihr da auch, oder was sind die Herausforderungen, um so einen Data Drift dann anzugehen? Also wir nehmen jetzt an, die klassischen Workflows kann man automatisieren. Ich denke mal, das ist... macht Sinn, also Modell zu trainieren, die ganzen Pre-Processing, dann nochmal das Testen von Modell. Ich glaube, das ist so ein klassischer Prozess, der wird auch in Hochschulen immer gelernt. Die meisten Data Scientists, die rauskommen von der Hochschule, kennen das. Und jetzt geht es dann schon weiter. Also, was du schon gesagt hast, man macht jetzt ein Resultat eigentlich und nicht nur das Modell. Also ist dann schon ein bisschen umfangreicher. Man muss ins Deployment gehen. Ich glaube, das sind schon mal ein paar Herausforderungen. Und was momentan, was ich jetzt so sehe oder denke, was noch nicht so auf dem Schirm ist, ist dann dieses Concept Drift, Data Drift. Hast du da noch Herausforderungen oder wie man das dann lösen kann, worauf man achten muss in diesem Bereich?
Also was wir sehen in der Praxis, so wie NIME auch viel eingesetzt wird, ist, dass da so völlig recht auf der Validierungsseite geht es eben nicht mehr nur noch darum, irgendwelche Unit-Tests laufen zu lassen, dafür zu sorgen, dass die Applikation weiter tut, was sie soll, sondern man muss idealerweise natürlich auch auf den Daten und in dem Workflow selber testen, dass alte Superkunden werden weiterhin als Superkunden klassifiziert und dass nicht plötzlich irgendwelche Dinge sich komplett ändern in den Vorhersagen. Also man wird irgend so eine Gold-Table haben, wo man erwartet, dass sich die Vorhersagen nicht dramatisch ändern. Und zum anderen muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ihn also Validierungsschritte einbauen können, die dafür sorgen, dass dieses Modell nicht plötzlich anfängt zu diskriminieren, dass dieses Modell nicht plötzlich anfängt, einen ganz massiven Bias zu haben, dass das Modell trotzdem eine vernünftige Balance an Vorhersagen gibt und nicht plötzlich anfängt, statt 99% der Kunden sind gute Kunden, plötzlich sind 99,9% meiner Kunden sind schlechte Kunden. Solche Geschichten, also viele dieser Sanity-Checks wird man einbauen müssen in den Validierungsschritt, aber auch in den Monitoring-Schritt, der hinten läuft. Und ich finde das auch deswegen interessant, weil auch da ist ein großer Unterschied zum Software-Development. im Software Development machen die Entwickler, bauen die Applikation, das Überwachen der Applikation in Produktion kann IT sozusagen tun. Da geht es darum, dafür zu sorgen, die Applikation läuft. Das Überwachen eines Modells, eines prädiktiven Modells, eines Vorhersagemodells, kann eigentlich IT nicht unbedingt übernehmen, weil ich dafür erstmal sehr genau verstehen muss, was dieses Modell eigentlich original machen sollte. Das heißt, dieses Monitoring und auch dann das Neutrainieren des Modells eventuell in der Produktion, will ich das ja auch machen, dass es automatisch neu trainiert wird, muss eigentlich auch vom Data Science Team zur Verfügung gestellt werden. Also das Framework, was wir dafür haben, wir nennen das Continuous Deployment for Data Science, erlaubt dem Data Science Team drei Dinge zu bauen. Zum einen diesen Workflow, der das Modell eventuell mit der Datenvorverarbeitung erzeugt. Einen zweiten Workflow, der das Monitoring übernimmt. Und dann, je nachdem, worum es genau geht, geht es mir um Qualität der Vorhersage, geht es mir um irgendwelche Shifts, die ich erkennen will. Das kann ja beliebig kompliziert sein. Dieser Monitoring-Workflow kann dann ein automatisiertes Retraining auslösen. Oder kann auch natürlich ein Alert schießen und sagen, also sorry, Retraining ist auch schiefgegangen, die Realität hat sich dermaßen geändert, wir müssen das Data Science, die müssen das wirklich zurück ans Data Science Team geben, um einen neuen Workflow zu bauen.
Es sind spannend, ich glaube, es ist auch so, die Workflow zu machen, ist klar. Monitoring muss man auch machen, man hat dann seine Parameter, Accuracy, wie das Ganze läuft, automatische Retraining, Accuracy ist jetzt so unter 80% gefallen zum Beispiel, automatisches Retraining startet. Und dann kommt man zu dem Deployment. Ich sehe das noch ein bisschen Fragezeichen, wie man das Ganze dann einsetzt. Also wenn man dann sagt, man deployt das Model automatisch oder muss da dann nochmal ein Data Scientist drüber schauen und schauen, dass es wirklich okay ist? Oder wird es schon komplett automatisch gemacht? Also ist dann auch Vertrauen da von den Data Scientisten, die sagen, okay, wir machen das komplett automatisch? Oder braucht man da nochmal so einen manuellen Prozess, um dann wirklich nach dem Retraining zu sagen, okay, hier ein Model ist besser, ich setze das in Produktion?
Ich glaube, das ist die klassische, es kommt darauf an, Antwort auf die Frage. Also unser Framework erlaubt beides. Du kannst automatisch validieren, dass einfach bestimmte, wie gesagt, das habe ich vorhin erwähnt, auch schon mit der Gold Table, dass also die Standardvorhersagen sich nicht dramatisch ändern. Aber man kann das auch so einstellen, dass wenn ein Modell neu deployed werden soll, dass das grundsätzlich durch einen manuellen Validierungsschritt durchgehen muss. Ich denke, das hängt einfach massiv von dem Use Case ab. Wie kritisch ist es, wenn ich mal einen halben Tag lang ein bisschen daneben lange, was vielleicht, wenn es um Kundendaten geht, ein echtes Problem ist, weil ich einen halben Tag lang nicht diskriminieren will. Wenn es um irgendwelche Qualitätsvorhersagen geht, ist das vielleicht nicht ganz so kritisch.
Ja, könnte man da vielleicht auch, wenn man wieder von CI/CD-Pipeline ist in dem Umfeld, sagen, dass man dann Blue-Green-Deployment einsetzt, vielleicht mit einem automatisches Deployment. Man sagt, man macht diese Vorhersagen nicht auf alle Kunden, die neu kommen, man sagt einfach vielleicht 10%, macht man das neue Modell, vergleicht das Ganze dann und nur wenn es erfolgreich ist mit ein paar Testkunden sozusagen, wie es auch in Webentwicklung oft gemacht wird, dass es dann ausgerollt wird, gibt es da auch Automatisierung dafür?
Das ist nicht Teil unseres Frameworks direkt, man kann das aber so anpassen. Und wir haben tatsächlich, es ist witzig, dass du das erwähnst, wir haben tatsächlich einen Kunden, der macht das. Die fahren dann tatsächlich nach dem Retraining, das ist ein A/B-Testing, das ist es ja im Prinzip, auf dem Modell in Produktion mit unterschiedlichen Anteilen der Daten und entscheiden sich dann in dem Fall automatisiert nach einigen Tagen für entweder das alte Modell, weil es halt immer noch besser als das neu trainierte oder das neu trainierte Modell. Aber das ist was wir im Moment so nicht bei vielen Firmen sehen. Also bei vielen unserer Kunden ist es so, oder Usern ist es wirklich so, dass man bei denen schon alleine mit dem Erwähnen, hey, ihr müsst in der Lage sein, das automatisch zu validieren und automatisch in Produktion zu überführen, da gibt's schon den ersten Aha-Moment. Und dann über Monitoring und Retraining und AB-Testing in der Produktion zu reden, das ist für viele noch massive Zukunftsmusik.
Ah, da können wir auch gleich mal zur nächsten Frage kommen, was so der Stand ist. Also ich sehe es auch, vor ein paar Jahren war noch Data Scientist der Stand, vor allem in der DACH-Region, dass man gesagt hat, man trainiert ein Modell, man sieht dann die Ergebnisse und jetzt sieht man so ein bisschen Trend, dass immer mehr Firmen dann die MLOps-Prozesse einsetzen, dass sie Monitoring machen. Also in diesem Bereich gehen, das ist natürlich noch weit weg von dem Blue-Green-Deployment oder vom AB-Testing. Kannst du da so eine Einschätzung geben, welchen Stand ist jetzt ungefähr in der DACH-Region bei den Unternehmen?
Also nach Region würde ich das gar nicht so groß unterscheiden. Ich meine, viele der Kunden, mit denen wir wirklich selber in Kontakt sind, sitzen in den USA oder in Westeuropa. Für andere Regionen haben wir eigentlich Partner, da sehen wir nicht ganz so genau, was die machen. Da würde ich keinen Unterschied sehen. Ich sehe viel noch recht hemdsärmliches Vorgehen. Also da ist dann doch sehr viel Manuelles dabei. Da ist dann doch noch handgeschriebener Code dabei. Oder es ist oftmals einfach ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Tools, die irgendwie zusammengenagelt wurden, um das ein bisschen zu unterstützen. Also da gibt es viele Brüche, wo die Automatisierung nicht besonders sauber funktioniert. Da sehen wir aber auch bei unseren Wettbewerbern eigentlich wenig, was wirklich automatisiert funktioniert. Also es scheitert oftmals schon daran, dass die wirklich tatsächlich nur das Modell automatisch nehmen können und in Produktion schieben können. Und dann heißt es immer, naja, wir gehen davon aus, die Daten sind schon proper vorverarbeitet. Das ist natürlich in der Realität eine ziemlich riskante Annahme.
Das ist allerdings dann schwierig. Vielleicht ist es auch ein Risiko, dass man interdisziplinäre Teams braucht. Man hat natürlich einen Data Scientist, hat jetzt keine, oder es gibt natürlich Ausnahmen, aber generell ist keine Erfahrung vielleicht in Docker-Container anpassen, in Git, in CI/CD-Pipelines aufsetzen, dass da einfach der Bruch da ist, wie du schon sagst, es wird dann vielleicht einfach der IT rübergeworfen und dann gibt es da Probleme, das ist irgendwie Schnittstelle, das ist nicht so, dass ein Team muss ja dann zusammenarbeiten mit wirklich Entwicklern, vielleicht auch klassischen Softwareentwicklern und das Ganze dann richtig zu automatisieren und auch dann ranzugehen, dass das Modell erweitert wird. Vielleicht nochmal zurückzukommen mit der Datenqualität, ich denke mal auch ein wichtiger Punkt, das hat man vorher schon mal erwähnt, ist auch, dass man auch nachvollziehen kann, wie die Modelle trainiert werden. Also man muss auch das Model Versioning machen und ich nehme auch an mit Data Versioning. Und wenn wir bei Data Versioning sind, sind wir auch wieder zurück bei der Datenqualität, also Data Quality. Vielleicht können wir diesen Aspekt auch nochmal ein bisschen ausleuchten mit Data Versioning, Data Quality, was da die Herausforderungen sind. So wie du schon gesagt hast, man kann es nicht davon ausgehen, dass die Daten alle schon sauber sind, wenn man anfängt, ein Modell zu trainieren.
Ja, das sind jetzt natürlich drei sehr unterschiedliche Aspekte. Zum einen das Data Versioning, Data Quality, ist klar. Model Versioning ist was, also ich hake das mal schnell ab, weil das machen wir, glaube ich, extrem gut. Das machen wir schon immer so, dass nein, Workflows sind ja, waren ja schon immer 100% backwards kompatibel, dass das, was in einer Version 1.0 läuft, nicht nur in der letzten Version auch noch läuft, sondern auch tatsächlich die gleichen Ergebnisse produziert. Also unser CDDS-Framework sorgt dafür, dass diese Workflows, die zur Erzeugung des Production-Packages, aber auch die Monitoring- und die Retraining-Workflows, dass die sauber versioniert werden und tatsächlich später wieder auffindbar sind, wenn es zum Beispiel zum Auditing geht. Warum ging das vor 2 Jahren so katastrophal schief? Welcher Workflow hat denn das ausgelöst? Die Workflows können im Prinzip zusammen mit den Daten abgespeichert werden. Dann habe ich wirklich einen kompletten Snapshot und kann wirklich genau reingucken und sagen, aha, dieser Workflow wurde auf diesen Daten ausgeführt und hat diese Resultate hervorgebracht. Da muss man aber natürlich ehrlich sagen, das funktioniert mit Daten, die jetzt nicht jeden Rahmen sprengen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. In der Realität wird man das bei sehr großen Daten wahrscheinlich tatsächlich mit Snapshots machen oder mit kleinen Ausrissen der Daten. Die Datenqualität selber ist für mich dann, das geht schon entweder Richtung Data Science Team, die müssen schon beim initialen Aufsetzen der Prozesse natürlich massiv auf Data Quality gucken. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt und den Leuten klar, dass es mit Blödsinn reinkommt, also vielen sage ich mal, es ist klar, Blödsinn reinkommt, Blödsinn raus. Dann aber natürlich dazu versorgen, dass auch im Retraining mit neueren Daten sich nicht plötzlich Probleme einschleichen, denn die Daten ist natürlich ein hochgradig spannendes Thema. Da ist meiner Meinung nach der Data Scientist, die Data Scientist, das Team weiter gefordert, eben auch in dem Retraining und in den Validierungsschritten dafür zu sorgen, dass die Datenqualität auch mit überprüft wird. Ich sehe da bisher zumindest keine automatisierten Prozesse, die, also ich meine, ich kann natürlich gewisse, das gibt's natürlich auch, kann ich als Nine Workflow modellieren, dass ich bestimmte Eigenschaften der Daten abprüfe, dass die ähnlich bleiben, also Mittelwert, Standardabweichung hat sich nicht massiv verändert, solche Geschichten kann ich tun, aber das ist was, wo ich immer ein bisschen Domain-Expertise brauche, damit ich diese Prozesse sinnvoll aufsetzen kann.
Ja, also ich glaube auch, dass man an diese statistischen Verteilungen könnte man einsetzen und also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob jeder weiß, dass Garbage in, Garbage aus, das ist schon gemerkt an meinem Lachen, dass es jeder schon verinnerlicht hat. Ich hatte auch schon Sachen gesehen in der Industrie, dass manche einfach Daten eingelesen haben und haben vergessen oder haben einfach nur das Datum als String genommen sozusagen und dann war die Uhrumstellung und plötzlich hat es nicht mehr gepasst. Also es gibt da schon abenteuerliche Themen. Also deswegen denke ich auch, ist es wichtig, die Datenqualität noch zu erhöhen. Hast du sonst noch Beispiele für dieses automatische Training oder MLOps, wo es eingesetzt werden kann? Vielleicht ein Use Case?
Also wir haben den einen Use Case, da darf ich glaube ich nicht drüber reden, welche Industrie das war, die tatsächlich dieses AB-Testing in der Produktion gemacht haben. Das ist für mich im Moment das Ende der Fahnenstange in Sophistication sozusagen. Das war schon sehr, sehr cool, als sie uns das damals vorgestellt haben. Ein anderer sehr interessanter Use Case, der geht ein bisschen in eine andere Richtung, war eine so eine Art Stiftung Warentest in einem anderen Land, die als Premium-Angebot verkauft haben oder glaube ich immer noch verkaufen, eine Preisvorhersage. Das heißt, ich kann dann als Kunde, kann ich mich einloggen mit meinem Premium-Account, kann sagen, ah, ich suche nach, ich weiß nicht was, einer neuen Mikrowelle. Dann gucke ich mir die Ratings an, also aller Stiftung Warentest. Und dann wird mir noch vorhergesagt, wie sich der Preis dieses Modells, das ich jetzt irgendwie, das ich mir ausgesucht habe, wie sich das in den nächsten 2 Wochen entwickeln wird. Und die haben tatsächlich unter der Haube jede Nacht anhand der aktualisierten Preise der letzten 24 Stunden dieses Modell für Produktgruppen, aber auch für einzelne Produkte neu trainiert. Das heißt, die haben buchstäblich Zehntausende von Modellen jede Nacht neu trainiert. Das ist einfach ein gigantischer Automatisierungsschlacht, aber als Anwendung fand ich das auch ziemlich cool. Die Modelle selber sind gar nicht so grauenhaft dramatisch, also ein bisschen Zeitserien-Vorhersage, aber der Ansatz, dass man wirklich zigtausend Modelle täglich trainiert, fand ich schon spannend.
Das wird dann auch, glaube ich, in Zukunft in die Richtung gehen, dass man einfach viele Geräte hat und jedes Gerät dann individuell ein Modell trainiert wird. Nehmen wir an, jedes Auto bekommt ein Modell, vielleicht nochmal im Auto für jeden Sensor ein eigenes Modell. Was sind denn die Herausforderungen, wenn man jetzt wirklich sagt, man will 10.000 Modelle trainieren? Welche Themen muss man da vielleicht berücksichtigen?
Also es gibt da meiner Meinung nach, was wir damals gesehen haben, es gibt eigentlich 2 große Probleme. Zum einen muss man natürlich einfach diese zigtausend Modelle erstmal irgendwie managen, also einfach ein reines Model-Management-Problem. Das geht ein bisschen in eine andere Richtung, als wenn das Data Science-Team ein Modell submittet und das geht dann in Produktion. Das können dann 10 sein oder 100, aber nicht 1000. Das führt dann sehr schnell dazu, dass man die Modelle gruppiert und einfach nach Gruppen arbeitet und sagt, okay, das sind jetzt Haushaltsgeräte, hier sind es Autos, das sind es Autoreifen. Solche Geschichten. Und das andere ist natürlich, dass ja dauernd neue Produkte auftauchen in dem Beispiel. Und ich für diese Produkte ja nicht jedes Mal von Null an neu lernen will, sondern ich möchte das gerne mit was sehr Ähnlichem initialisieren. Das hat in dem Fall dazu geführt, dass die ähnliche Produkte gesucht haben und dann aus 20 oder 30 von solchen Modellen im Durchschnitt gebildet haben. Und damit dieses neue Produkt initialisiert haben und dann natürlich aus der Preisentwicklung für dieses Produkt dann ein individuelles Modell trainiert haben, peu à peu. Das fand ich als Ansatz ganz witzig, sozusagen das Clustering von Modellen, das Segmentieren von Modellen, dass ich da den Prototypen finde, mit dem ich ein neues Produkt in dem Fall initialisieren kann.
Das hört sich spannend an. Weißt du, auf was für Basis es war? Es war dann Preisentwicklung, dass man einfach geschaut hat, welches Produkt eine ähnliche Preisentwicklung hatte, oder ist es dann auch nach anderen Features gesucht worden, dass man sagt, okay, wenn es Haushaltsgerät ist, also dass es die Attribute hat, dass man schaut, dass die da ähnlich sind oder alle zusammen?
Parameter. Ich weiß nicht im Detail, was die drunter an Merkmalen hatten, außer der vorherigen Preisentwicklung. Ich weiß, dass die im gleichen Segment die Entwicklung miteinander verglichen haben, die Modellvorhersagen, dass man einfach merkt, warum sollte ein Fernseher plötzlich eine völlig andere Preisentwicklung haben als irgendein anderer. Und da gab es auch wieder ein automatisches Alerting-System, das dann das Expertenteam tatsächlich reingucken konnte und sagen konnte, ja, okay, das ist ein cooler neuer Fernsehertyp, da macht es Sinn, aber der gehört sozusagen in diese Cluster rein.
Sehr spannendes Thema. Also auch mit den riesen Modellen. Ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass man wirklich sagt, mehrere Modelle. Habe ich es auch schon gesehen in Praxis, dass wir da mehrere hundert Modelle haben. 10.000 ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer, das Ganze dann noch zu verwalten. Und auch ein cooler Tipp, dass man das Ganze dann gruppiert und vielleicht auch clustert, um dann Überblick zu erhalten.
Wobei ich das aus Data Science Sicht auch deswegen spannend finde, wenn man da mal drüber nachdenken kann, dass man ein allgemeines Preisentwicklungsmodell baut und dann für bestimmte Bereiche, also das mehr so hierarchisch strukturiert. In dem Fall war das wirklich einfach flach. 10.000 Modelle, ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben,
dass man da noch Modelle zu bauen. Noch Potenzial zu optimieren, dass man auch dann diese hierarchischen Modelle, auch ein spannendes Thema. Nochmal danke für die Teilnahme. Jetzt können wir nochmal am Ende zu Tipps kommen. Hast du vielleicht Tipps für Data Science Anfänger oder auch vielleicht für Experten, die du mitgeben würdest, so 1 bis 3 Tipps?
Tipps für Data Science Anfänger und Experten sind, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also ich würde Anfängern, die sich tatsächlich dafür interessieren, mit Data Science anzufangen und noch keine Programmierer sind, denen würde ich tatsächlich ans Herz legen, sich eine Low-Code-Plattform wie Nime anzugucken, weil sie dann nicht erstmal programmieren lernen müssen, um interessante Dinge mit ihren Daten zu machen. Und für die Experten, ich glaube, die muss man immer mal wieder daran erinnern, dass Deep Learning und der letzte große Hype, dass es sich doch immer wieder lohnt, erstmal eine einfache Regression zu bauen, ein einfaches Modell zu bauen, um einfach mal zu gucken, was ist denn da so die Baseline, denn sehr oft machen die super coolen Modelle dann auch nicht viel mehr, viel besser, sondern verbraten nur noch mehr Rechenzeit.
Da auch spannende Punkte. Das hat man auch noch nicht in den Tipps, vor allem im ersten mit Low-Code-Anfängen für Anfänger. Sehr spannend. Auch der zweite Tipp ist auch sehr gut. Ich hatte letzte Frage von einem Bekannten, der für ein Vorstellungsgespräch einen Algorithmus machen musste oder trainieren und hat mich dann gefragt, soll ich jetzt lieber den einfachen Algorithmus machen, um ins Ziel zu kommen, oder soll ich lieber dann das Advanced Deep Learning Modell nehmen, um Eindruck zu machen? Also das ist auch nochmal spannend, dass man nicht immer nur Deep Learning Modelle, das Neueste braucht, sondern mit einfachen Modellen doch weit kommt oder auch zum Einstieg nochmal gut ist. Ja, Michael, vielen Dank für die Teilnahme an dem Podcast. Ich denke mal, es war sehr spannend, Einblicke zu erhalten in die Welt von MLOps, auch ein bisschen zu sehen, was in der Praxis vor sich geht, auch was Nime kann, wo es einen Mehrwert bieten kann. So, vielen Dank für die Teilnahme.
Danke für die Einladung.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.